Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Heute haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen ins Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, Pi Werner. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr.
Wir freuen uns umso mehr, dass Sie vor Ihrem Konzert sich heute die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe ein bisschen recherchiert in Ihrem Leben, gestöbert, sage ich mal so. Und ich möchte gleich mit dem Song, mit dem Sie automatisch in Verbindung gebracht werden, beginnen, nämlich das Kribbeln im Bauch. Mittlerweile ist dieser zum Evergreen geworden. Wie kam es eigentlich zu dem Song?
Ja, also ich bin ja Liedermacherin und insofern schreibe ich einfach Lieder für mich in erster Linie. Und ich weiß, das war 1990, also das Lied ist jetzt schon fast 30 Jahre alt, saß ich bei mir zu Hause in Stuttgart, habe ich gelebt, Stuttgart-Rohracker, auf dem Fußboden, brauner Velourteppich. Da saß ich auf dem Fußboden im Schneidersitz mit Gitarre im Anschlag und dann war plötzlich die Idee da, ein Lied zu schreiben über eine Beziehung, wo sich der Gewohnheitsstiefel so eingeschlichen hat. Und ich hatte diese Zeile im Kopf, Kribbeln im Bauch. Ja, und was soll ich sagen, das Lied war so eine schnelle Geburt. Es war in 30 Minuten geschrieben. Und als ich das nachher der Plattenfirma vorgeschlagen habe, haben die gesagt, ach, so eine Ballade, das kriegen wir nie im Radio gespielt. Es wurde aber in den Hitparaden, damals beim Süddeutschen Rundfunk hieß es ja noch, jetzt heißt es SWR, wurde das eben in den Radio-Hitparaden gespielt und die Leute haben sich das gewünscht. Es ist also von links hinten durch die Brust ins Auge zu einem Hit geworden und hat sich verselbstständigt und das begleitet mich jetzt schon viele, viele Jahre.
Sie erhielten für das Kribbeln im Bauch eine goldene Schallplatte und wurden mit 2 Echos auch ausgezeichnet. Als der Song rauskam, 1991, war der deutschsprachige Song eigentlich nicht gerade angesagt. Hatten Sie mit dem Erfolg gerechnet? Hat Sie das selber überrascht?
Also mich hat das wirklich überrascht, weil ich hatte mit dem Kribbeln im Bauch-Album erst mein zweites Album gemacht. Das erste hieß Vibesbilder. Das war schon ein sogenannter Achtungserfolg. Und bevor ich in dieses Popmusikgeschäft eingestiegen bin, habe ich Kabarett gemacht, Kabarettprogramme und Kleinkunst. Und hätte mir nicht vorstellen können, dass man eben mit Popmusik gleich so erfolgreich werden kann. Also es ist im Prinzip ein Geschenk, dass das passiert ist.
Ja, sicherlich hatten Sie auch einen Plattenvertrag. Inwieweit wurden Sie gezwungen, Englischsprachiges auf den Markt zu bringen oder hatten Sie da freie Hand?
Ich hatte immer absolut freie Hand. Das war das Schöne. Ich kann, wenn ich jetzt auf meine Karriere zurückblicke, jetzt 30 Jahre lang, konnte ich immer das machen, was ich wollte. Also ich wurde nie gezwungen, irgendwie bestimmte Themen zu beschreiben, bestimmte Songs zu veröffentlichen oder dass man mir gesagt hätte, zieh mal was anderes an, Mädchen oder... Weil ich habe ja damals, wenn die Leute sich erinnern, hatte ich ja kurze Haare und so eine Strähne im Gesicht und habe das eben verändert. Ich bin ja eine Frau und dann sind die Haare mal lang und mal kurz und so. Und klar hätte die Plattenfirma gerne gehabt, dass die Frisur sozusagen so bleibt wie bei Mireille Mathieu. Dass man sozusagen noch nach 100 Jahren weiß, guck mal, das ist die P. Werner, so sieht sie aus. Genau. Da bin ich sehr froh, dass ich schon immer meine eigene Frau sein konnte.
Aber man muss auch wirklich sagen, zu meinem Lieblingslied Vibesbilder passt natürlich Frisur von Mireille Mathieu nicht so richtig dazu.
Gut, dass Sie das sagen.
Ihr Debütalbum Vibesbilder hatten Sie bereits 1989 auf den Markt gebracht. Popsongs, die Sie selbst geschrieben haben. In der Musikbranche fanden Ihre Texte gleich große Anerkennung. Wie erklären Sie sich den Erfolg zu dieser Zeit damals?
Also ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass es nicht so viele Frauen gab im deutschen Musik- und Pop-Business. Vor mir hatte Jule Neigel, jetzt heißt sie Julia Neigel, hatte einen Plattenvertrag bei der Firma Intercord unterschrieben und das war sehr gut und erfolgreich und ich glaube, deshalb haben die gedacht, ach, dann nehmen wir die Werner auch. Insofern, es waren gute und goldene Zeiten für Musiker und Musikerinnen. Also ich weiß, ich war in guter Gesellschaft von Heinz-Rudolf Kunze und Klaus Lage und Reinhard May. Das hat sehr viel Spaß gemacht und die Leute wollten auch Texte hören. Es ging nicht mehr nur darum, vielleicht hat das auch mit Wende zu tun und mit Mauerfall. Es ging nicht darum, dass man nur englisches Zeug aus dem Radio haben wollte.
Aber Sie waren eine Frau.
Ich war eine Frau, leider. Ich hatte auch nicht die Idealmaße und ich hatte kurze Haare. Ich glaube, heute wäre es schon besser, weil rote, lange Haare, stelle ich immer wieder fest, dann geht, boah, hatten Sie schon immer rote Haare? Ja, hatte ich schon immer. Aber das ist nicht so aufgefallen. Also ich weiß, es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, die besteht doch bestimmt auf Frauen und sie machen doch bestimmt Musik von Frauen für Frauen. Nee, ich bin keine lesbische Frau, aber das ist eben Musik für alle. Also das ist doch schnurzpiep egal.
Ja. In dem Interview habe ich auch mal nachgelesen gehabt, sind Sie gefragt worden, gerade um dieses Klischee zu bedienen, ob mehr Frauen bei ihren Konzerten sind oder mehr Männer.
Ja, und es ist interessanterweise, hat die Plattenfirma eine Umfrage gemacht und es stimmt nicht. Also man denkt es immer, dass es mehr Frauen sind. Ich glaube, dass Frauen sich, klar, weil ich auch eine Frau bin, sich angesprochen fühlen durch meine Themen, durch meine Texte. Aber es gibt nicht nur die mitgeschleppten Männer, es kommen auch sehr viele männliche Fans.
Toll. Sie sagten einmal, ich passe in keine Schublade, ich bin eine Kommode. Meinen Sie damit, dass Sie singen, komponieren, dichten, Bücher schreiben und in der deutschen Kabarettszene unterwegs sind?
Ja, ich glaube, ich meine auch damit, dass ich sehr gerne viele verschiedene Dinge tue, auch wenn ich musikalisch unterwegs bin. Also ich musiziere mit Big Band, mit Sinfonieorchester, mit Jazzquartett, mit Pianist und ich liebe die Abwechslung. Und man wird ja gerne von der Presse in so eine Schublade gesteckt. Wie würden Sie sich bezeichnen? Was sind Sie jetzt? Dann muss ich sagen, naja, ich mache verschiedene Dinge. Ich texte eben, ich komponiere, ich stehe auf der Bühne, ich singe. Ich habe auch schon mal ein Buch rausgebracht. Ich kann Kabarettprogramme auf die Bühne bringen. Das heißt, ich möchte mich nicht festlegen lassen. Ich finde die Vielfalt und das Bunte gerade gut. Wenngleich ich weiß, dass man dann schlechter zu vermarkten ist. Also wenn man weiß, irgendwie der Joghurt ist linksdrehend und nicht rechtsdrehend, dann weiß jeder, aha, da musst du im Regal da hingreifen. Und bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger für den Vermarkter.
Bereits mit 3 Jahren sollen Sie schon Wilhelm Busch-Gedichte rezitiert haben. Wenig später spielten Sie in einer Schulaufführung die Polly in der Drei-Groschen-Oper. Kommen Sie aus einem talentierten Haushalt?
Ich glaube ja, ich komme aus einem talentierten Haushalt, aber mein Vater war Maurermeister, meine Mutter Miederschneiderin. Es wurde zu Hause nicht musiziert. Mein Vater hat Musik geliebt, hat eben aus dem Fernseher damals eben stundenlang Musik aufgenommen, wollte gerne Trompete spielen lernen, hat es nie gemacht. Meine Mutter hat als junge Frau gesungen, hat aber dann nach einer Mandeloperation die Stimmbänder so angekratzt gehabt, dass sie nicht mehr singen konnte. So, also in diesem Wernerschen Maurermeisterhaushalt war also Musik machen eigentlich Zeitverschwendung. Und ich habe mir aber trotzdem mit 15 die erste Gitarre erbettelt und mich durchgesetzt. Also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Eltern dachten, das ist doch typisch brotlose Kunst, davon kann man nicht leben und haben eher aus Angst das nicht gefördert. Aber es ist ja was aus mir geworden.
Na Gott sei Dank, dass wir Sie haben, das finden wir doch ganz toll. Mit der Polit-Kabarettgruppe Dusche standen Sie in den 80er Jahren in Mannheim auf der Bühne. Und auch dies taten Sie mit großem Erfolg und gewannen prompt den Schweizer Kleinkunstpreis. Macht Sie sowas stolz?
Sagen wir mal so, wenn ich ganz ehrlich bin, die Preise, die stehen im Regal und die muss man abstauben. Aber es ist immer eine Anerkennung und die meisten Preise sind Verkaufspreise, wie der Echo zum Beispiel und die Goldene Schallplatte, aber so ein Schweizer Kleinkunstpreis, das ist natürlich etwas Besonderes, weil das ist ein Publikumspreis und deshalb hat er einen Ehrenplatz und hängt an der Wand und nicht im Regal.
Sie touren mit Ihrem kabarettistischen Soloprogramm und dann wieder als Musikerin. Nunmehr verbinden Sie beide Programme miteinander. Wo fühlen Sie sich mehr zu Hause, bei der Musik oder beim Kabarett?
Ich glaube, meine Seele schlägt ein bisschen höher in der Musik. Ich mag es gern, wenn ich todtraurige Balladen verbinden kann mit einer zynischen, satirischen Moderation. Aber ich merke, dass wenn ich singe, dann bin ich selber in mir, dann singt es mich. Und das überträgt sich als Resonanz auf das Publikum. Also wenn ich im Hotel auf diesem Waschzettel eintragen muss, was ich für einen Beruf habe, schreibe ich immer Musikerin.
Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, und zwar aus Ihrer Biografie. Bis heute hat sie sich jedes ihrer bis jetzt hat sich heute jedes ihrer Talente ausgezahlt. Insgesamt hat Pi Werner 13 Studienalben sowie 3 Live-CDs veröffentlicht, hat das ganze Land mit ihrem kabarettistischen Soloprogramm beglückt und der Karriere viele bekannte deutsche Interpreten mit ihrem musikalischen Können auf die Sprünge geholfen. Darüber hinaus arbeitet sie als Schauspielerin in TV und Theater und es gibt kein Fachgebiet, auf dem man ihre Fähigkeit nicht mit offenen Armen willkommen heißt. Haben Sie noch Zeit zum Luftholen?
Ja, Gott sei Dank, die nehme ich mir. Ich glaube, das ist ein Vorzug des Älterwerdens, dass ich sage, es müssen jetzt nicht mehr 100, 150 Konzerte im Jahr sein. Das ist, ich freue mich, wenn ich 40 bis 60 Konzerte im Jahr spiele. Da ist man schon sehr viel unterwegs. Und das muss ja auch komponiert werden, es muss ins Studio gegangen sein. Das Jahr ist voll, aber ich sitze auch sehr, sehr gern in Mallorca am Strand.
Sie hatten auch mal die Idee gehabt, ein eigenes Kaffee aufzumachen. Hätten Sie da überhaupt Zeit dafür gehabt?
Also ich glaube, mittlerweile hat sich die Idee gewandelt, ich möchte gerne eine Eisdiele machen. Und zwar brauche ich dann studentische Hilfskräfte.
Wir melden uns.
Und schön die Eiskugeln ausgeben. Und wir brauchen natürlich den fantastischsten Eismacher aus den Dolomiten, weil ich liebe Eis. Und dann könnte man das auch so machen, dass man gar keinen festen Standort braucht. Ne? So könnte ich im Tuk-Tuk oder mit dem Wagen durch die Gegend fahren, da wo es schön ist. Eis für alle.
Also, das wäre doch noch ein Verkaufsschlager, wenn Sie auf Tournee gehen mit dem Eiswagen.
Ach, das wäre fantastisch. Vielleicht läuft es dann mit der Musik auch noch viel besser. Jetzt kommen Sie, bringen Sie mich auf eine Idee.
Sie texten und komponieren für Kollegen, so zum Beispiel für Mary Rose, Milva, Barbara Schöneberg und Katja Epstein. Inwieweit muss man sich in die andere Person versetzen, um Texte für die anderen zu schreiben, so zum Beispiel für die Barbara Schöneberger, was ein Mann tun muss, oder Barbara Dies, schweres Wort. Ist es als Frau leichter, für eine Frau zu komponieren, oder sind es Sequenzen ihres Lebens, wie zum Beispiel im Text bei Mary Rose mit unbemannt?
Ja, also ich glaube nicht, dass es leichter ist für Frauen. Ich werde wahrscheinlich mehr von Frauen angesprochen, weil sie sich eher abgeholt fühlen, wenn eine Frau für sie schreibt. Aber im Prinzip geht es darum, mit der Künstlerin und dem Künstler zu telefonieren und zu fragen, was willst du eigentlich sagen, was willst du erzählen oder darf ich dir einfach einen Vorschlag machen? Und bei Barbara Schöneberger ist es natürlich einfach gewesen, weil es humoristisch sein darf. Und das liegt mir natürlich mit meiner Kabarett-Vergangenheit, liegt mir das und ist mir sehr nahe. Und bei Mary Rose war es so, dass ich mit ihr telefoniert habe und sie hat gesagt, ich will unbedingt ein Lied von dir. Und ich habe gesagt, ja, worüber willst du denn singen? Ach, ich weiß nicht. Dann haben wir so ein bisschen erzählt, wir sind ja auch befreundet. Dann hat sie gesagt, dass sie in jeder Talkshow von jedem Journalisten gefragt wird, ob sie denn einen neuen hätten, was die Liebe denn so macht. Was man so als Frau immer, wenn man Single ist, gefragt wird. Dann hat sie gesagt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch ein tolles Thema. Ich schreibe ihr einen Song und der geht los mit, ich habe die Lizenz zum Verlieben, aber ich komme nicht dazu. Und heißt eben unbemannt, dass das Glück eben auch in einem selber zu finden ist und dass es keinen Kerl und keine Krawatte braucht und keine Schuhe auf der Dreckfangmatte, um glücklich zu sein.
Genau, den Text finde ich wunderherrlich, aber ist es dann doch für Sie leichter, als Frau für eine Frau zu schreiben oder was ist der Unterschied für einen Mann zu schreiben oder auf einen Mann zu schreiben?
Ich glaube, Männer haben einfach andere Themen, da geht es meistens darum, die Welt zu retten. Okay. Also, aber es ist, macht keinen Unterschied, dann ist die Sprache meistens weniger poetisch und ist direkter, wenn ich für Peter Maffay schreiben würde, für Stefan Gwildis habe ich zum Beispiel einen Titel geschrieben, der heißt, wer loslässt, hat die Hände frei. Also muss es einfach um andere Themen gehen und weniger Blümchen außenrum.
Texte. Okay, ja, aber dem nicht genug. Sie wurden dann 2018 auch noch in den Beirat des Deutschen Textdichterverbandes gewählt. Dann Februar 2018 auch noch zur stellvertretenden Mitglied im Aufsichtsrat der GEMA. Sie wurden dann von Ihrem Kollegen, unter anderem vom Stefan Wackerhausen, mit großen Erwartungen empfangen. Das 2002 jährlich stattfindende Benefizkonzert Cover Me der Kölner AIDS-Hilfe zugunsten der Lebenshausstiftung, initiiert durch Dirk Bach, wird auch von Ihnen seit Anbeginn unterstützt. Wie schaffen Sie das alles?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe viel Energie. Ich werde ja spaßeshalber von meinen Mitmusikern und Technikern immer die Chefin genannt. Ich bin gut organisiert und ich habe sehr viel Ausdauer und ich kann meistens länger als die Mannsbilder auch proben, arbeiten und so weiter. Gute Organisation ist alles. Aber es ist wirklich so, dass ich zwischendurch meine Auszeiten habe und dass ich dann zu Hause bin mit Jogginganzug und Schokolade vor der Glotze. Ich bin kein Workaholic. Das war ich früher mal als junge Frau, dachte ich muss alles mitnehmen, aber ich entspanne mich. Ich werde immer entspannter, je älter ich werde.
Wenn ich mich so richtig erinnere, hatten Sie in Ihrer Dankesrede oder Antrittsrede bei der GEMA gesagt gehabt, also dass immer noch zu viele Männer in diesen Gremien vertreten sind. Also Sie haben das schön ausgeschmückt gehabt, aber ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. Sind Sie auch so eine, wie soll ich sagen, die Frauenrechtlerin, aber ist Ihnen das Wohl der Frau in der heutigen Gesellschaft auch sehr wichtig?
Ich stelle fest, dass sich viele Frauen nicht in diese männlichen Energien und diese Gremien begeben wollen, weil Männer sind anders und wir haben es auch oft noch viel mit männerdominierten Macho-Strukturen zu tun. Und selbst wenn man einen Verein wie die GEMA nimmt, da gibt es in den Positionen führenden 3 Frauen, sonst sind das alles Männer. Und wenn wir uns in der Wirtschaft umschauen, dann wissen wir, Frauen sind immer noch schlechter bezahlt. Also kann man eigentlich sagen, wo ist die Emanzipation? Ich bin jetzt keine Emanze, ich bin nicht militant, aber ich finde, es gilt trotzdem, sich für die Rechte der Frauen zu engagieren und sich auch ja, lautstark zu sagen, was Frau denkt. Ich stelle eher mit Erschrecken fest, dass die jungen Mädels wieder weggeheiratet werden wollen, dass sie sich auf ihren Instagram- und Facebook-Profilen Schminktipps geben und eher so wieder das Heimchen am Herd geben. Das macht mir eher Sorgen, dass ich mich frage, was haben wir erreicht? Wir haben eigentlich als Frauen so viel erreicht schon für die Rechte der Frauen und die jungen Mädels wollen lieber die Stöckelschuhen und den Lipgloss. Also wenn das sitzt, ist der Rest egal. Das macht mir mehr Sorge.
Ja, das stellen wir auch mit erschreckend fest, dass das da leider einen Schritt zurückgeht und man vergisst, was mag sein, alle Schwarze oder die alle, was sie so alles in ihrem Leben für die Frau getan hat. Also das ist schon beachtlich, weil wir würden heute nicht in Hosen hier an diesem wunderschönen Tag, an diesem herrlichen Brunnen sitzen und das Interview führen,
ganz genau,
wenn wir diese Vorreiterfrauen nicht gehabt hätten. Ja, und da muss man schon auch nochmal wieder zurückgehen und sich besinnen, was vorher gewesen
ganz
ist.
Ganz genau. Und ich glaube, dass den jungen Frauen auch gar nicht bewusst ist, woher das alles kommt. Denn wenn wir 50 Jahre zurückspulen nach dem Krieg, durften Frauen keinen Mietvertrag für eine Wohnung unterschreiben. Sie durften keinen Führerschein machen, ohne dass der Ehemann die Erlaubnis gibt. Das ist heutzutage ist für die junge Frau alles so selbstverständlich, dass es da kein Bewusstsein dafür gibt.
Ja, sie durften auch nicht arbeiten gehen, das Interview heute führen, da hätten sie einen stattlichen, im Anzug geschminkten Mann
vor sich sitzen. Ja, der hätte die, genau. Oder er hätte die Erlaubnis erteilen müssen, so hätte ihnen die Fragen vorher formuliert, die sie dann stellen.
Ja. Genau, genau. Wo holen Sie sich eigentlich die Inspiration für Ihre Texte?
Gucken, Leute gucken. Ich glaube, dass die Themen auf der Straße liegen, dass sie überall sind. Das, was mich berührt, also wie gesagt, ich gucke nicht, was sind die Themen, worüber sollte man jetzt ein Lied machen. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, AfD, blöde Partei, da schreibe ich jetzt einen Song, sondern ich schaue, was mich bewegt und das schreibe ich dann für mich. Und das Schöne ist dann, wenn das eine Resonanz findet und die Menschen das auch schön finden, die Zuhörer, dann habe ich meinen Job richtig gemacht.
Sie schreiben auch Bücher, Sie schreiben, wie gesagt, Texte für sich, Sie schreiben auch Texte für Ihre Kollegen zum Teil. Ist dann die logische Folgerung daraus, dass Sie auch ein Hörbuch machen?
Ja, eins habe ich schon gemacht und ein zweites auch. Und jetzt ist die Frage, also ich bin jetzt im Herbst auf Tournee mit Thomas Quasthoff, dem Bariton. Und der hat neben der Tatsache, dass er so wunderbar singt, eben auch eine unglaublich tolle Sprechstimme. Und da haben wir schon ausgeheckt zusammen, ob wir da vielleicht was machen. So ein Hörbuch, eine Mischung aus Texten und Musik.
Ja, für alle Ihre Vorhaben, die Sie haben, für Ihre Tournee und alles, was noch kommt, sagen wir viel, viel Erfolg. Wir möchten uns recht herzlich bedanken, dass wir Sie interviewen durften und sind ganz stolz, dass wir mit P. Werner hier den Nachmittag verbringen durften.
Vielen Dank. Und ich möchte einen Gruß schicken an alle, die in ihren Krankenhausbetten liegen. Ich wünsche beste Gesundheit, denn ich weiß, wenn man da so liegt und ist am Ende Kassenpatient, dann hat man es heutzutage nicht ganz so gut. Und auch ich möchte alles Pflegepersonal grüßen. Die haben auch einen schweren Job, einen schlecht bezahlten schweren Job. Und da noch die gute Laune zu behalten und den Job zu machen und den Dienst in Anführungszeichen am Patienten, das verdient meine große Hochachtung. Also vielen Dank.
Ja, aber das Klinikenradio gibt es noch kostenlos, weder auf Rezept noch gegen Bares, sondern einfach auf Kanal 70.
Herrlich.
Vielen Dank.
Ich danke.